Ich will am Leben sein. Und wenn ich für ein Thema stehe, das mich total berührt, dann mache ich mich nackt mit allem, was ich habe. Aber das bin halt ich. Das bin ich und das ist eine Überzeugung, die für mich zumindest wichtig ist. Das ist sicherlich nicht für alle, aber nackt machen ist, glaube ich, für mich auch eine Analogie in verschiedenen Themen. Also ich versuche, möglichst real zu sein und das gelingt mir jetzt immer besser, auch mit ganz viel Inner Work, das ich mache. Das ist keine Markenstrategie dahinter. Also ich überlege mir nicht, wie wird Waldemar zur Marke, sondern wie kann Waldemar möglichst authentisch sein.
Waldemar Zeiler ist Unternehmer, Aktivist, Buchautor, Seriengründer und Migrantenkind. Kurzum, ein Phänomen. Wenn es seiner Marke hilft, steigt der Berliner Gründer gern als Einhorn verkleidet oder auch halbnackt auf die Bühne. Manche finden das eher albern, andere ganz großartig. Unberührt aber lässt es niemanden. Und genau darum geht es ihm. Nachdem er mit großem persönlichen Einsatz die Kondommarke Einhorn groß gemacht hat, will er jetzt 3 Millionen Bundesbürger für Balkonkraftwerke seines Startups Zweihorn Energy begeistern. Auch da ist Waldemar Zeiler natürlich wieder mit Haut und Haaren dabei. Noch läuft die Kampagne zwar eher ruckelig an, aber hey, man muss sich auch mal nackig machen. Wie der Unternehmer seine Angst vor Shitstorms überwunden hat, warum er früher Millionär werden wollte und heute nicht mehr und weshalb viel mehr Unternehmer ihrer Marke ihr Gesicht geben sollten, erzählt uns der Ausnahmeunternehmer in unserer bislang persönlichsten Podcast-Episode.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerks.
Waldemar, heute ist der 22. März. Seit etwa 10 Tagen begegnet man auf YouTube, LinkedIn und anderswo einem bärtigen, nur mit einer Blümchenhose bekleideten Typen, der halbnackt auf einem Balkon herumspringt und Dinge erklärt, nämlich dir. Was hat dich bewogen, blank zu ziehen?
Ja, aktuell haben wir die Crowdfunding-Kampagne zu Zweihorn Energy und Zweihorn Energy versucht gerade, ein Kohlekraftwerk zu ersetzen mit 3 Millionen Balkonkraftwerken. Und das sozusagen der erste Stein ist, 5000 Balkonkraftwerke. Wenn wir das schaffen, 2,5 Millionen Euro innerhalb eines Monats an Vorbestellung einzusammeln, dann lassen wir diese Reise von Zweihorn Energy starten. Und worum es mir persönlich geht bei dem Projekt, ist im Grunde wieder Wirksamkeit an die Menschen zu bringen, weil ich einfach selber mega frustriert war mit der Klimakrise, mit der Energiewende, dass das irgendwie, du hast diese ganzen Horrornachrichten, aber du kannst nichts machen. Du denkst immer so, fuck, die Politik macht nichts, die Unternehmen machen nichts und ich kann ja auch nichts machen. Und dann kamen auf einmal irgendwie diese Balkonkraftwerke zu mir, wo ich gemerkt habe, oh, halt, warte mal, du kannst selbst was machen. Wenn du einen Balkon hast und 60 Millionen Menschen in Deutschland haben Zugang zum Balkon oder Terrasse, dann kannst du dir das Ding hinhängen, du steckst was rein, das wusste ich nicht, dass aus der Steckdose nicht nur was reinkommt, sondern auch reingeht, du steckst das rein und du kannst 15% deiner Stromrechnung reduzieren, sparst Geld und bist automatisch Teil der Energiewende. Und wenn 3 Millionen zusammenkommen, dann ersetzen wir ein Kohlekraftwerk, das haben wir durchrechnen lassen von WissenschaftlerInnen. Und so, okay, let's do it, it's worth a try, lass mal eine Crowdfunding-Kampagne machen, ich bin ein großer Fan von Crowdfunding-Kampagnen, wie du weißt.
Das hat letztendlich dazu geführt, dass du auf einem Berliner Balkon im kalten Winter vor der Kamera standst. Ich würde gern darüber mit dir sprechen heute und wie man als Gründer oder CEO zu einer Marke wird und wann das überhaupt sinnvoll ist. Aber zunächst mal gern noch weiter zu Zweihorn Energy, eurem Projekt. Du hast es schon gesagt, es geht um Balkonkraftwerke, also diese Panels, die man sich selber an den Balkon oder auf die Terrasse stellen kann, selber zur Stromerzeugerin werden kann und so weiter und so fort. Und ihr habt euch das Wahnsinnsziel vorgenommen, 3 Millionen Bundesdeutsche dafür zu begeistern. Wie größenwahnsinnig muss man sein, um sich sowas vorzunehmen?
Ich weiß nicht, bei mir kommt das ganz natürlich. Also es ist gar nicht, ich frage mich natürlich immer, was ist das, was ist die Zahl, was ist eine passende Zahl dafür? Und ich bin kein Fan davon, dass man es alles durchrechnet bis irgendwas, weil meistens ist das auch irgendwie Bullshit, sondern man muss irgendwie so ein Bauchgefühl dazu haben. Und das war die Zahl, wo wir gesagt haben, okay, das muss irgendwie, das muss mit einem Bam daherkommen. Wir wollen nicht so ganz langsam vor uns herkrebsen bei dem Thema, sondern wir wollen so viel Aufmerksamkeit schaffen, wie nur möglich mit dem Thema. Und dabei helfen natürlich auch große Ziele. Natürlich läuft man auch Gefahr, diese Ziele nicht zu erreichen. Also aktuell läuft die Kampagne auch nicht besonders erfolgreich. Jetzt noch nicht. Ich habe ja auch schon viele Kampagnen begleitet, die auch zu Beginn noch nicht erfolgreich waren und hatten dann Wendepunkt, wie zum Beispiel Olympia, als wir das Olympiastadion gemietet haben für ein Demokratiefestival. Aber es ist für mich ist das irgendwie wichtig. Und ob das immer so das Richtige ist für meine persönliche Gesundheit und so weiter, das ist immer die Frage, die Ziele so extrem ambitioniert zu setzen. Aber gerade kann ich oder kann das Team auch nicht anders. Wir probieren das einfach mal. Und meistens ergeben sich ja auch Sachen. Also ich hänge auch nicht nur an irgendeiner Zahl, sondern du hängst das irgendwas auf, du hängst den Anker relativ hoch und tiefer landen tust du ja immer automatisch. Aber es ist trotzdem manchmal entscheidend, wie hoch du diesen Anker hängst, was man sich irgendwie vornimmt. Und ich liebe die Reise dorthin. Also ich glaube, man muss den Prozess genießen und nicht nur auf das Resultat warten. Und aktuell ist das auf jeden Fall ein ziemlich holpriger Prozess.
Du sagst, euer Ziel sind es, 3 Millionen Menschen zu erreichen, weil die ein Kohlekraftwerk ersetzen würden, wenn sie alle Panels an ihren Balkon hängen. Erste Etappe sind 5.000 Kraftwerke, die ihr verkaufen wollt, um euer Unternehmen Zweihorn Energy an den Start zu bringen. Nun gibt es ja jede Menge Balkonkraftwerk und auch Photovoltaikanbieter. Enpel und 1,5 Grad zum Beispiel hatten wir auch im Podcast schon. Deren Marketingleute war super interessant. Also PV gibt's wie Silizium in der Wüste. Wie grenzt ihr euch kommunikativ von der Konkurrenz ab?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass bisher der Markt eben von den Großen, die du gerade genannt hast, ganz speziell auf eine Zielgruppe geht, die zum Beispiel ein Haus besitzt oder die Zugang zu einem Dach hat. Und das ist die Minderheit in Deutschland. Also die meisten von uns in Deutschland wohnen in Mietwohnungen und haben eben keinen Zugang dazu und werden sozusagen unabsichtlich von der Energiewende ausgeschlossen. Und für mich ist es total maßgeblich, dass wenn wir wollen, dass sich Dinge bewegen, wie zum Beispiel in der Klimakrise, Energiewende, es liegt ja nicht daran, dass wir keine Lösungen haben, sondern die Lösungen sind da. Aber die öffentliche Meinung spielt eben eine wesentliche Rolle. Und wie kriegst du dazu, eine positive öffentliche Meinung zu einem bestimmten Thema zu haben, ist, indem du Themen anfassbar machst. Und wenn alle das Gefühl einmal haben, wenn du selber Tomaten auf deinem Balkon hattest, dann hast du einen anderen Zugang zu Nahrung, zu Landwirtschaft, zu Erde. Natürlich versorgst du dich damit nicht komplett. Also keiner baut jetzt irgendein Gemüse im Schrebergarten an oder auf seinem Balkon, um sich selbst zu versorgen. Darum geht's gar nicht. Aber es macht was mit dir. Und diesen Effekt wollen wir eben übertragen auf die Energiewende. Und das ist eben so noch niemand kommunikativ gelungen. Also es gibt natürlich Balkonkraftwerkanbieter, aber es frisst es ein totales Nischendasein. Und das merkst du einfach, wenn du durch eine Stadt gehst und schaust dir einfach mal die Balkone an. Du siehst nirgends Balkonkraftwerke. Und das hat viele andere Gründe auch noch, unter anderem auch regulatorische Gründe. Du musst deinen Vermieter aktuell noch fragen. Es ist nicht ganz unkompliziert und es herrschen viele Mythen darüber, die unter anderem Atom- und Kohlelobby in den letzten Jahrzehnten gestreut hat. Aber es gibt niemanden, der bisher so wirklich kommunikativ auch Balkonkraftwerke in der Breite richtig Resonanz bekommen hat. Und wir haben gedacht, Mensch, das probieren wir mal. Wir haben ein bisschen Erfahrung mit Einhorn aus dem FMCG-Markt und wir haben eine gewisse Bekanntheit. Und ja, it's worth a try. Lass das probieren, ob wir das übertragen können und über dieses technische Produkt mal ganz anders sprechen, auch mal andere Zielgruppen erreichen. Weil diese typische Zielgruppe für PV, das ist irgendwie Klaus über 50, Bastler, der irgendwie die beste Effizienz rausholen will, dem scheißegal ist, wie die Dinger aussehen, der das irgendwo hinbaut. Und wir sagen so, nee, das ist nicht, diese Zielgruppe ist schon genügend abgedeckt, sondern wir wollen eben an die Single-Haushalte, wir wollen an Frauen, wir wollen an Menschen, die sich ganz normal ein Paket bestellen bei einem Online-Lieferdienst und die wollen nicht irgendwie so ein riesen Balkonpanel haben, was 22 Kilo wiegt, 1,7 lang ist, mit der Spedition von die Bordsteinkante geliefert ist und du denkst so, what the fuck, wie soll ich das aufbauen? Sondern das soll wirklich so easy peasy zu installieren sein, einfach in die Steckdose stecken, umklappen, so wie wir es im Video auch zeigen und loslegen. Und das ist einfach fantastisch. Und über die App siehst du dann jeden Tag, wie du Strom erntest und denkst so, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Also ich selbst auch. Ich habe es jetzt 1,5 Monate bei mir installiert, unser Prototypen, und denke mir so, wie krass. Ich habe jetzt schon im März irgendwie 300 Laptop-Stunden an Energie finanziert. Ich habe irgendwie meinen Kühlschrank schon 15 Tage lang damit gespeist. Also es ist einfach krass. Und es ist anfassbar. Und vorher war ich nicht Teil der Energiewende.
Und du gehst da wirklich mit Haut und Haaren rein, all in, wie man sagen würde, und präsentierst das als Mitgründer halt persönlich. Gehört das zu den Aufgaben eines Gründers, all in zu gehen, sich mit Haut und Haaren öffentlich zu positionieren? Und was sind aus Marken- und Kommunikationssicht die Vorteile, wenn ein Mensch dafür steht? Was ist die Strategie hinter deinem Ganzkörpereinsatz?
Also ich habe es ja nicht so mit Strategien, da kommt sehr viel aus dem Bauch. Also es ist, ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Plan und bespreche das irgendwie und sage, okay, du musst dich jetzt nackt machen. Sagt mir dann irgendeine coole Strategieberatung und ich denke mir so, ah, stimmt, gut erklärt, let's do it. Sondern es kommt sehr viel aus dem Bauch und ich muss darauf gucken, macht es mir Spaß? Und wofür setze ich das ein und für welches Thema? Und deswegen ist auch, sind die Ziele entscheidend. Also wenn ein Gründer, worum geht es einem Gründer? Worum geht es einem Unternehmenslenker? Und ich meine es wirklich basically runtergebrochen. Und wenn es monetäre Ziele sind, was voll okay ist. Also solange jemand offen darüber kommuniziert, ey, ich will steinreich werden, that's what I'm doing it. Okay, und ich möchte oftmals die Branchen wechseln oder die Branche ist mir eigentlich egal, whatever. Ich sage, das will ich gar nicht beurteilen. Mich nervt nur manchmal, wenn es nicht offen kommuniziert wird und wenn bestimmte Ziele vorausgesetzt werden oder ich mache das für Nachhaltigkeit und so weiter und du kennst den Typen, sagst du, nein, tust du nicht, ist auch nicht schlimm. Wir müssen nicht alle jetzt für die Klimakrise kämpfen oder für irgendwelche anderen Sachen, aber wenigstens nicht behaupten, dass du es deswegen tust. Und dann ist auch alles okay. Und wenn ich für ein Thema stehe, und das mich total berührt, dann mache ich mich nackt. Dann will ich da stehen und dann will ich sozusagen in aller Verletzlichkeit, wie Brené Brown das auch mal sagt, dann stehe ich in dieser Arena mit allem, was ich habe und laufe natürlich auch Gefahr, dafür kritisiert zu werden oder einen Shitstorm zu kassieren. Aber das bin halt ich. Das bin ich und das ist, glaube ich, das ist eine Überzeugung, die für mich zumindest wichtig ist, in ein Unternehmen zu bringen, dass alle auch wissen, okay, der meint das ernst, der stellt sich dahin, der stellt seine Reputation, seinen Körper, sein Wissen, der stellt sich einfach dorthin und der meint das ernst. Und das ist sicherlich nicht für alle, aber für mich, das muss nicht jedes Mal irgendwie nackt sein, aber nackt machen ist, glaube ich, für mich auch eine Analogie in verschiedenen Themen. Also ich versuche, möglichst real zu sein in dem, was ich mache. Und das gelingt mir jetzt immer besser, auch mit ganz viel Inner Work, das ich mache, nicht mehr so viel Bullshit zu erzählen dazu, sondern auch zu sagen, so hey, wie jetzt gerade in der Kampagne, wir haben uns total überfordert damit. Wir sind irgendwie nach dem Gründungsmarathon auf einmal in Crowdfunding gelaufen, ohne jegliche Pause. Und mich hat es total zerrissen Anfang der Woche. Und das teile ich dann auch und sage so, hey, das war nicht cool. Und das ist, ich habe die Trennung zwischen mir und meinem Projekt gerade nicht hinbekommen, sondern ich dachte, ich bin das Projekt. Das ist natürlich eine kleine Gefahr, wenn man sich so nackt macht und nackt auf dem Balkon steht. Das ist übrigens mein Balkon zu Hause. Das ist nicht irgendein Setup irgendwo anders. Dann hat das natürlich auch Gefahren, aber da versuche ich irgendwie gegenzusteuern und einfach real zu sein. Und wie gesagt, das ist keine Markenstrategie dahinter. Also ich überlege mir nicht, wie wird Waldemar zur Marke, sondern wie kann Waldemar möglichst authentisch sein?
Okay, man muss sagen, das tut Waldemar ja auch sehr konsequent. Bei Einhorn gibt es Auftritte von dir mit einem Vulva-Kostüm. Entschuldige, dass ich jetzt auf die eher spektakulären Dinge anspreche, aber das ist nun mal mein Job. Ich habe mich gefragt von einem Mitgründer, Philipp, gibt es wenig öffentliche Auftritte? Habt ihr so ein bisschen aufgeteilt? Hast du gesagt, mir liegt das, ich mach das und Philipp macht im Hintergrund? Oder bist du der Außenminister sozusagen, auch wenn du keine Strategie hast? Oder wie ist das?
Das ist spannend, weil es ist, glaube ich, wirklich unterschiedlich, in welchen Bubbles man sich bewegt. Weil also Philipp ist eine absolute Rampensau, ist richtig guter Speaker. Aber es ist spannend in deiner Wahrnehmung, dass sozusagen das nicht hier. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen immer die Magie von uns beiden, dass wir auf unterschiedliche Weisen unterschiedliche Menschen ansprechen und faszinieren. Aber Philipp hat sozusagen eine unglaubliche Reichweite. Er ist zum Beispiel auch der einzige Dauergast beim Hotel Matze, hat so jeden Monat sprechen die darüber und ist auch auf vielen Vorträgen unterwegs. Aber wir scheinen irgendwie unterschiedliche Ebenen anzusprechen. Damit konnten wir bei Einhorn einfach ein viel breiteres Publikum abdecken. Was, glaube ich, auch einer der Erfolgsgeheimnisse war, auch ein bisschen von Einhorn, dass wir wirklich über viele Kanäle viele Menschen erreichen konnten. Und sicherlich gibt es auch, also er kriegt diese Fragen interessanterweise auch, dass er sagt, bist du der Außenminister, während Waldemar eher so der Ruhige ist. Also das ist wirklich ganz spannend.
Du hast es schon erwähnt, man macht sich damit natürlich auch, wenn man nackt ist, im übertragenen und im konkreten Sinne angreifbar und verletzbar. Was sind denn deine Erfahrungen mit der Offenheit? Hast du tatsächlich mal richtig einen in die Fresse bekommen oder eine fiese Response? Oder sind die Leute alle begeistert von so viel Offenheit?
Nee, also ich glaube, die Feuertaufe mit Shitstorms haben wir bekommen, als wir zum ersten Mal aus dem Business-Kontext gewechselt sind, ein bisschen in den politischen. Und das ist uns überhaupt nicht aufgefallen. Also bei Einhorn wurden wir massiv gefeiert und ich glaube, waren so ein bisschen, sind vielleicht auch ein bisschen arrogant geworden und ein bisschen abgehoben und haben einfach gedacht, so der Presse ist eigentlich nur da, um uns zu feiern. Das war zumindest unsere Erfahrung zuvor. Und als wir dann diesen Shift gemacht haben und versucht haben, das Olympiastadion zu mieten und tatsächlich auch geschafft haben, wir haben es ja ausverkauft mit 70.000 Plätzen für Demokratiefestival, dann ist die Hölle über uns hereingebrochen. Und unter anderem Böhmermann hat unfassbar viele Tweets abgelassen, über uns berichtet. Und
Was war der Vorwurf?
Der Vorwurf war, dass es im Grunde, also glaube ich, ganz, ganz viele, am Ende war es teilweise auch ein bisschen absurd, aber viel war natürlich irgendwie so Greenwashing, wenn Unternehmer irgendwie sowas machen, das kann gar nicht sein. Also das nehmen wir denen nicht ab, dass Unternehmer sozusagen ein hehres Ziel haben, sondern am Ende geht es wirklich nur darum, Kondome und Tampons irgendwie zu verkaufen. Das kann ja nicht sein. Und genau, generell Einmischung von Unternehmer in Politik und so weiter, da gibt es jetzt nicht unglaublich viele Cases, wo das irgendwie sehr gut geht. Ich glaube, das Trump-Vergleiche oder whatever. Aber am Ende war es bis zur Wahl des Ortes, dass im Olympiastadion große politische Veranstaltungen hatten ja einen ganz anderen historischen Kontext. Also da ging alles Mögliche los. Und das war der Zeitpunkt, in dem wir extrem viel gelernt haben, auch über uns selbst. Und diese Überidentifikation mit einem Projekt. Und da musste ich auch lernen, eben zu differenzieren und zu sagen, okay, das ist ein Projekt, das du in die Welt gesetzt hast. Und die Kritik ist am Projekt. Und teils davon ist berechtigt, Teile davon vielleicht auch nicht. Aber bist nicht du. Das ist nicht die Kritik direkt an dir selbst. Und das ist aber so schwierig. Weil, kennst du ja, das sind 100 Kommentare, die deinen Podcast vielleicht toll finden. Und dieses eine Kommentar, was sagt, so ein beschissener Podcast und so fantasielos. Und darüber denkt man danach. Das war so ein bisschen. Und das war ein längerer Prozess, den ich wirklich auch an mir durcharbeiten musste, zu merken, so, hey, du bist nicht das Projekt. Und selbst nach all dieser Aufarbeitungszeit bin ich wieder in der Falle und dachte jetzt, ich bin Zweihorn. Und jetzt starten wir die Kampagne und sie hat nicht am ersten Tag 100.000 Euro gemacht. Es muss an dir liegen. Du hast irgendwas falsch gemacht. Du bist irgendwie, das Selbstwertgefühl sackt nach unten und dann wieder irgendwie ein Reminder zu bekommen. Also nee, du kannst Projekte in die Welt setzen, du lädst die Leute dazu ein, aber ob sie dann zur Party kommen, ist not up to you. Und da muss man manchmal auch loslassen und das können viele nicht, das kann ich auch oft immer noch nicht, aber ab und zu schaffe ich es, mich daran zu erinnern, zu sagen, so okay, nee, du wirst noch viele Projekte in deinem Leben machen und wenn du es nur davon abhängig machst, ob das positives oder negatives Feedback gibt, ob deine Lebensqualität davon abhängt, ob es positiv oder negativ ist, also damit wirst du nicht happy. Das heißt, daran zu arbeiten, zu sagen, so, that's me. Ich werde immer Projekte in die Welt setzen. Ich werde immer versuchen, authentisch zu sein, mich nackt zu machen. Und manchmal wird das irgendwie im Außen anerkannt oder wird auch vielleicht monetär belohnt und manchmal halt nicht. Aber das ändert nichts an mir und meiner Motivation.
Wobei du ja auch wirklich über persönliche Probleme sprichst, also über einen Burnout, den du mal hattest oder vielleicht sogar mehrfach, Therapieerfahrung, deine Definition von Sexualität und so weiter und so fort. Also durchaus wirklich, du machst dich offen. Woher nimmst du den Mut?
Ich glaube, das ist so eine energetische Frage. Also über diese Themen nicht zu sprechen, sondern alles mit sich selbst auszumachen, kostet unfassbar viel Energie. Das ist uns nur nicht bewusst. Und mir gibt das inzwischen Energie, darüber zu sprechen. Darauf komme ich jetzt auch nicht alleine. Ich habe zum Beispiel ein zweijähriges Training gemacht, was viel um Inner Work, um Trauma ging, das Timeless Wisdom Training. Und dort habe ich auch gelernt, wirklich mit Anleitung, dass genau dieses Teilen, dieses sich eben präsent sein und seine Gefühle mitteilen und sich selbst mitteilen, auch wahnsinnig viel Energie gibt. Und am Ende ist die Angst größer vor irgendeinem Shitstorm oder irgendjemand, der dich nicht mag, als das, was du bekommst an Energie. Und natürlich erfordert es immer auch jedes Mal, wenn ich auf Instagram oder auf LinkedIn irgendwas teile, was mich bewegt, dann habe ich auch kurz mal so einen Schiss, kurz bevor man den Button drückt. Aber dann weiß ich immer, das ist der richtige Moment. Das ist ein Beitrag, der wirklich authentisch ist, wenn du Schiss hast, den Knopf zu drücken, let's do it. Und die Resonanz darauf ist natürlich jetzt inzwischen auch viele Erfahrungswerte, ist hauptsächlich positiv. Und die paar negativen Kommentare, die kommen, die kann ich inzwischen auch anders einschätzen, weil ich oftmals weiß, dass wenn ich andere Menschen triggere, in dem so wie ich bin, das hat viel mehr mit ihnen selbst zu tun. Und ich kann irgendwie viel, viel weicher mit diesen Menschen sein. Und früher hatte ich dann irgendwie so, oh krass, der hat mich jetzt, oh, was für ein Hater. Ja, es gibt schon Hater da draußen, aber dass da ist auch ganz viel Self-Hate, dass diese Menschen haben, dass sie dazu bringt, so zu kommunizieren. Das kann ich irgendwie besser einordnen. Aber viel wichtiger ist mir das, was ich an Energie bekomme und auch an den Begegnungen, die sich dadurch ergeben. Also die Menschen, die darauf reagieren, mit denen es resoniert, und das sind nicht alle, aber die, bei denen es resoniert, mit denen entsteht eine ganz andere Connection. Das ist, also ich habe keine KPIs in meinem Leben, aber wenn ich einen hätte, dann wäre das wirklich tiefe menschliche Beziehung. Und egal, wo ich bin, egal in welchem Kontext ich bin, weil das ist Leben. Wenn du irgendwo spazieren gehst und du drehst dich um und da steht jemand und du hast nur einen Blickkontakt oder du sprichst 2, 3 Worte und es ist real und du kriegst Gänsehaut, dann ist es okay, jetzt fühle ich mich am Leben und bin nicht in meiner Autobahn unterwegs, boah, dieses Projekt und dieses Level und dieses Funding und dieses Ding, sondern so, nee, ich will am Leben sein. Und ich glaube, ja, manchmal übertreibe ich es auch mit meinen Projekten, weil das dieses am Leben sein hat natürlich auch manchmal zur Folge, dass ich dann extreme verrückte Projekte mache, um mich irgendwie am Leben zu fühlen. Aber da bin ich noch am Erforschen, das habe ich noch nicht ganz raus, wie das so genau funktioniert. So ein bisschen, glaube ich, wie so ein Sport-Adrenalin-Junkie, der dann immer krasse Projekte machen muss und sich dann aber wieder immer wieder erinnern muss und sagen, hey, wie viel Ego ist da eigentlich im Spiel und warum muss das immer so groß sein? Also ein Funding mit 100.000 Euro in der Woche ist vielleicht auch okay. Also warum müssen es jetzt 2,5 Millionen sein? Aber wie gesagt, ich bin da dran, weil so eine Inner-Work-Reise ist nie zu Ende. Die ist lebenslang.
Quick and Dirty. Zeit für eine Runde fixe Fragen. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Für mich war das der Moment, als die Textilfabrik in Bangladesch in Rana Plaza eingestürzt ist, über 1.000 Menschen gestorben sind. Und auf dem Boden lagen überall Labels, die ich auch in meinem Kleiderschrank gefunden habe. Und da wusste ich, fuck, you're part of this.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ob sie wettbewerbsentscheidend sein werden, weiß ich nicht, aber überleben können wir nicht anders.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Du bist Natur. Das ist nicht die Umwelt, sondern du gehst nicht durch den Wald und siehst die Natur, sondern du bist Natur. Also am Ende zerstörst du dich selbst.
Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
Das ist so schön und so facettenreich, das passt in keinen Satz.
Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
Na klar, Fair Sustainability, was sonst?
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Ich liebe Skifahren.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Ich glaube nicht, dass das top-down funktionieren würde. Ich glaube, davon würde ich absehen und würde auf anderen Ebenen schauen, wie das zu machen ist. Wenn man sich gerade anschaut, was passiert, wenn von oben irgendwas diktiert wird vom Bundeskanzler. I don't know.
Nochmal kurz aus der Markenperspektive. Hast du eine allgemeine Regel oder kannst du was Einsichten teilen? Wann macht es für UnternehmerInnen Sinn, persönlich nach vorne zu gehen, auf die Bühne zu treten und für ihre Marke zu stehen? Gibt es ja Beispiel von Wolfgang Grupp mit seinem Schimpansen bis weiß ja was. Und wann sollten sie es eher nicht tun? Was muss man dabei bedenken? Ich habe verstanden, bei dir ist es authentisch so, du bist so und du willst so sein. Aber wenn wir jetzt an unsere Leute hören, denken, die heute jetzt gerade zuhören, da auch drüber nachdenken und sagen, soll ich für meine Marke nach vorne gehen? Was sollten die wissen, was sollten die bedenken?
Ja, das ist natürlich total schwierig. Das hängt voll vom Kontext ab. Also warum bist du in diesem Unternehmen? Wenn es für dich einfach nur ein Karrieresprung ist, verstehe ich total, dass man sagt, so, nee, dafür mache ich mich nicht nackig. Also heute mache ich Autos, morgen mache ich irgendwie Deos, übermorgen sonst was. Aber ich glaube, Menschen, die sich total identifizieren, deswegen, ich bin ein riesen Fan von Familienunternehmen. Ich bin richtig Fan vom Mittelstand, wenn Leute wirklich nerdig in ihren Themen unterwegs sind und das wirklich seit Generationen machen. Und da würde ich sagen, da würde ich voll empfehlen, rauszugehen und du selbst zu sein. Weil
genau die entgegengesetzte Tradition, ne? Dass die Familienunternehmen in Ostwestfalen im Hintergrund immer bloß nicht nach draußen treten und so weiter. Das ist eigentlich eher so die entgegengesetzte Tradition. Ne? Du aber sagst, nee, mach das.
Na, das hängt davon ab. Also ist es im Hintergrund, weil es im Grunde eigentlich Familienerben sind, die gar nicht mehr operativ sind und einfach praktisch Dividende dort beziehen und gar nicht mehr sozusagen arbeiten, das ist ja was anderes. Aber wenn du im Unternehmen bist, und da nehme ich immer dieses Beispiel, und dafür stehe ich mit meinem Namen, Klaus Hipp. Ja, also das ist einfach, keine Ahnung, ob das Produkt geil ist oder nicht, aber das steht der Unternehmer mit dem Namen, das auf seinem Produkt steht. Und das, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das ist, glaube ich, heutzutage total wichtig. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, Kunden abzufacken, Kunden zu bescheißen, Margen rauszuziehen und so weiter, in der globalisierten Welt und unseren Planeten und die Menschen abzufacken, Lieferkettengesetz, whatever. Und da jemand zu haben, der sagt, nee, und dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bin angreifbar und ich mache sicherlich Sachen falsch. Wir sind alle irgendwie fehlbar. Aber da ist ein Ansprechpartner. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Das haben wir total selten. Wenn irgendwo was passiert, waren es ja immer die anderen. Ja, das ist deswegen passiert, der Zulieferer, die. Und keiner steht da und sagt, hey, auch nicht in der Politik. Und sagt, ich übernehme die Verantwortung. Ich war vielleicht nicht persönlich schuld, aber ich übernehme die Verantwortung und ich kümmere mich drum. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und ich glaube, für die Glaubwürdigkeit. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist, um den meisten Umsatz oder Profit in kürzester Zeit zu holen. Aber ich glaube, das ist so eine Art von Lebenseinstellung, die, glaube ich, viele Familienunternehmen haben, zumindest die operativ noch im Geschäft sind. Und da würde ich immer empfehlen, rauszugehen. Also das ist irgendwie, auch wenn ich verstehe natürlich, dass man irgendwie Geschäft und Privates trennen muss, aber ich glaube, das löst sich immer mehr auf, weil das ist, glaube ich, wir leben auch in einer anderen Welt. Also es ist nicht mehr wie vor 50 Jahren, sondern inzwischen ist alles medial. Und ein bisschen Handhabe zu haben, wie man medial dargestellt wird und deswegen selbst irgendwie voranzugehen, das macht total Sinn. Beziehungsweise, ja, das ist, man hat jetzt, früher hatte man die Möglichkeit eben nicht über Twitter oder X oder Insta oder LinkedIn selbst kommunizieren zu können. Man war eben immer darauf angewiesen, dass die Medien irgendwie über einen berichten. Und das kann man jetzt selbst in die Hand nehmen und das würde ich auch machen. Also vor allem, wenn man dahinter steht, wenn man sagt, das ist mein Unternehmen, ich plane die nächsten 100 Jahre auch noch dort zu bleiben, dann würde ich das selbst in die Hand nehmen wollen und das ist authentisch.
Gibt es eine Marke, gibt es ein Unternehmen, der oder die das aus deiner Sicht besonders gut macht oder eine Unternehmerin? Gibt es jemanden, wo, wenn du an deinen Auftritt denkst, ey, wow, die macht das super?
So jemand? Ja. Also ich bin großer Fan von Ecosia.
Christian Kroll.
Christian Kroll, genau.
War bei uns auch zu Gast.
Sehr schön. Aber auch das ganze Team natürlich dahinter. Grundsätzlich vertraue ich immer Unternehmen ein bisschen mehr, natürlich, die sie in so einer Art Verantwortungseigentum sind, aber auch Familienunternehmen, weil ich da ganz genau ausschließen kann, dass es eben nicht nur um Profit geht oder ein Exit oder irgendwie letztendlich gar nicht sagen unbedingt um das Produkt oder die Vision. Und wenn sie dann auch noch Gutes tun wie Ecosia, dann finde ich das fantastisch. Ansonsten muss ich mal nachdenken, es gibt leider nicht so viele gute Beispiele dafür. Es gibt viele tolle Firmen, so ist das nicht. Aber ich versuche natürlich auch Beispiele zu finden, die irgendwie im Mittelstand verankert sind. Ich glaube, VD ist ein sehr tolles Unternehmen, das sich zumindest glaubhaft darstellt. Also das auf den ersten Blick sozusagen habe ich da erstmal Vertrauen. Und ja, es gibt, glaube ich, viele kleine Projekte, die Unternehmen schon angehen, um das Richtige irgendwie zu machen. Aber wir leben auch in einer extrem transformativen Phase, gerade in der Wirtschaft. Also es ist irgendwie, das muss sich verändern. Ich glaube, das ist irgendwie allen klar, weil wir irgendwie einfach die planetaren Grenzen teilweise schon gesprengt haben oder kurz davor sind. Die sozialen Unruhen werden jetzt aufgrund der Ungerechtigkeit und der Schere zwischen Arm und Reich immer mehr. Also wir steuern da auf jeden Fall auf eine, oder sind mittendrin schon. Und die Wirtschaft ist ein wesentlicher Hebel dafür und muss sich verändern. Also
ja. Das sind perfekte Überleitungen zu diesem Buch, was du darüber geschrieben hast. Unfuck the Economy, eine neue Wirtschaft und ein neues, besseres Leben für alle, wo du von deiner persönlichen Geschichte bis zu dem großen wirtschaftlichen Rahmen beschreibst, was sich deiner Meinung nach verändern müsste. Das ist ein ziemlich erstaunliche Reise für jemanden wie dich, der, wie ich lernte, mal in Maastricht International Business studiert hat, an der Rocket Internet Schule war 2008, das Ziel hatte, mit 30 Jahren Millionär zu sein und dann, so wie sich das gehört, mehrere Firmengründungen mit Millionen Venture-Kapital an die Wand gefahren hat. Ich frage mich, was ist da passiert, dass aus dem Waldemar Zeiler von damals der von heute wurde?
Ja, also ich glaube, wichtig ist zu beleuchten, wie kommt jemand da drauf, einfach so ein total virtuelles Ziel, ich will Millionär werden, irgendwie zu haben. Also was steckt dahinter? Und ich kann es nicht für andere sprechen, aber bei mir war es natürlich auch ein Teil, gesehen zu werden. Also ich bin Migrantenkind, das irgendwie mit 7 nach Deutschland kam und das irgendwie alles tun musste, um irgendwie Teil der deutschen Gesellschaft zu werden und sich auch von den Eltern auch da angespornt wurde, sich möglichst gut zu integrieren, nicht aufzufallen. Und deswegen war der Wunsch auf jeden Fall dann da, etwas zu werden, etwas zu erreichen und ein gewisses Ansehen irgendwie zu erreichen, eine Reputation. Das war auf jeden Fall ein Grund. Und dann war es eher so random, dass man sagt, okay, wie kriegt man in dieser Gesellschaft eigentlich Anerkennung? Wie kann man eigentlich in der Gesellschaft zeigen, dass man es geschafft hat? Ja, Millionär sein scheint hier ganz gut auf der Liste, weil die Leute sind dann irgendwie in der High Society, werden überall eingeladen und so. Das wäre doch toll. Und der eigentliche Grund, also das habe ich dann auch gemerkt, das ist ja kein Ziel, 30 Millionär sein, sondern das UnternehmerIn sein, das Gründen, das hat mir so Spaß gemacht. Das war so rein, bei meiner ersten Gründung zu merken, so wow, aus einer Schnapsidee kannst du wirklich etwas umsetzen, was Bedeutung hat, worüber Menschen reden, und du kannst etwas erschaffen.
Was war das für ein Unternehmen?
Das war die Z&B Berufseinsteigeragentur, die ich mit meinem besten Freund damals gegründet hat. Ich hieß Tyler, er hieß Bauer, Z&B. Und wir haben CVs geschrieben und Anschreiben für Freunde, Kolleginnen von uns, die irgendwie eine Lehrstelle sich beworben haben und so. Und ich habe ganz gut geschrieben damals und mich haben immer Freunde gefragt, hey, kannst du mein Anschreiben machen? Und ich habe gedacht, hey, das wäre echt ganz cool, wenn man das irgendwie als Service anbietet. Beziehungsweise ich selbst wäre da darauf gar nicht gekommen, dass man daraus ein Business machen kann. Weil, wie gesagt, meine Sozialisierung hatte nichts mit Business zu tun, sondern es war eher ein zugeheirateter deutscher Onkel, der eine Werbeagentur hatte. Und der hat gesagt, ich kann dir dabei helfen, das ist ein Business. Mach mal einen Flyer, mach mal ein Logo, mach eine Webseite, mach mal ein Praktikum bei mir und ich helfe dir damit. Und das war zum ersten Mal und ein ganz wichtiger Schubser zu der Zeit. Deswegen ist Bildung oder Beeinflussung das Umfeld ja so wichtig, wenn wir mehr GründerInnentum haben wollen. Ich hatte einfach Glück. Hätte es ihn nicht gegeben, ich wüsste nicht, ob ich heute Gründer wäre, aber da habe ich gemerkt, so wow, es ist gar nicht so kompliziert und der Drive ist viel wichtiger als nachher, wie man das irgendwie so macht, aber du musst natürlich immer jemand haben, der irgendwie an dich glaubt und sagt so, hey, ich glaube, du hast das Zeug, mach mal einfach, was soll schon passieren?
Dann hast du, wie gesagt, eine klassische Wirtschaftskarriere eigentlich eingeschlagen. Aber jetzt bist du Mitgründer geworden eines Gemeinwohlunternehmens, das nachhaltige Kondome und Menstruationsprodukte herstellt. Wo war der Bruch?
Ich glaube, der Bruch war für mich, dass ich, bevor ich Einhorn gegründet habe, eben mal wieder in einem Startup war, das innerhalb eines Inkubatorprojekts gegründet wurde. Und das hatte ich ja schon eine Weile vorher gemacht und gemerkt habe, so hey, irgendwie geht's den Leuten und den Investorinnen jetzt nicht unbedingt um das Geschäftsmodell selbst, sondern das ist einfach ein Business. Du machst aus einem Euro 10 Euro. Wie gesagt, ohne Judgment. Das ist nun mal das Business von Venture Capital und für Investoren. Aber für mich machte das keinen Sinn, weil das meiste aus einem Euro zu machen, also Milton Friedman, Shareholder Value Only, das heißt ja, dass du das komplett auspresst. Das heißt, dass du den Planeten abfuckst und dass du die Menschen abfuckst, just because you can. Dann musst du halt outsourcen, dann gehst du in andere Länder, wo es andere Regulatorien gibt. Du hast natürlich die Macht, du kannst Menschen auspressen. Und die Politik ist, da kommt da einfach überhaupt nicht hinterher. Und dann sagst du, ah nee, das macht keinen Sinn. Also ich denke, selbst da würde sich Milton Friedman im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was aus seinem Prinzip geworden ist und wie das den Planeten zerstört. Also kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich glaube, von dem, was ich über ihn gelesen habe, war damals das ja eine ganz radikale Idee, Shareholder Value Only. Es war ja nicht immer so. Und ich bin ja grundsätzlich Fan, um radikale Ideen auszuprobieren. Nur man muss dann irgendwann mal auch anerkennen, wenn es in eine Richtung geht, wo es nicht mehr passt. Und das hat sich leider nicht mehr geändert. Und deswegen war das für mich klar, nee, ich möchte nicht Teil davon sein. Ich möchte Teil sein von einer Veränderung. Und ich glaube, dass Wirtschaft und Startups vor allem die Speerspitze sind, der Wirtschaft und für Veränderung stehen. Aber wir mehrheitlich in eine total falsche Richtung gehen. Und ich wollte einfach Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Und ich wusste aber auch nicht, wie. Weil alles, was ich in meinem Wirtschaftsstudium gelernt habe, ist ja genau das. Shareholder Value Only. Diese ganzen Theorien, das ist ja so ein Quatsch, den man da lernt. Das ist unglaublich. Und das ist total veraltet. All diese Case Studies. Da wird gar nicht nur mit einbezogen, was wir eigentlich an Schaden anrichten. True Cost Accounting, das sollte ein Hauptfach sein. Nicht Accounting, True Cost Accounting.
Also ein Accounting, das auch die Umweltschäden mit einberechnet, Ressourcenverbrauch und so weiter, anstatt
ja, das auszurechnen. Ja, das ist ja so, also wenn wir in einem kleinen Dorf wohnen und es gibt einen kleinen Weiher und wir kippen all den Müll in den Weiher, dann würden wir ja merken, ey, das funktioniert so nicht. Dann würden wir uns im Dorf aufregen und sagen so, scheiße, das geht nicht, lieber Unternehmer XY, du kannst deinen Müll nicht in unseren Weihern kippen. Wir wollen nämlich dort Trinkwasser rausziehen, wir wollen darin schwimmen. Aber in der globalisierten Welt machen wir das tagtäglich und das geht so nicht. Ich habe noch keine Lösung dafür. Wie gesagt, wir haben auch erst ein Kondom-Startup, ein Menstruationsbusiness und jetzt ein bisschen die Energiewende vor uns. Aber ich glaube, man muss in kleinen Leuchttürmen zeigen, dass es theoretisch geht. Und dann gibt es zumindest für die Großen keine Ausreden mehr, die sagen so, nee, das geht nicht wegen XY, sondern so, nee, da gibt es diese verrückten Einhörner, die machen einfach. Und jetzt gibt es die zwei Hörner, die machen auch. Und irgendwie scheint es ja zu gehen. Also mal gucken.
Holla, also in den bislang mehr als zwei Dutzend Gesprächen für unseren Podcast ist jenes mit Waldemar definitiv das Persönlichste. Was ja auch kein Wunder ist, denn der Seriengründer geht ja all in bei allem, was er macht. Mitgenommen habe ich aus dem Gespräch dreierlei. Erstens, wer mit seiner Marke überzeugen will, muss persönlich überzeugen. Zweitens, nichts überzeugt mehr als ein Mensch, der wirklich an sein Produkt oder seine Firma glaubt. Drittens, natürlich muss man sich auf Hater und Shitstorms gefasst machen, damit muss man leben. Sich aber gleichzeitig klar machen, der Shit hat mehr mit dem zu tun, der ihn lostritt, als mit dem, der ihn abbekommt. Waldemar Zeile hat all das bei seiner 8. Firmengründung befolgt und das war gleichzeitig seine erfolgreichste. Wie das Ganze bei seiner 9., dem Balkonkraftwerk 2 Energy ausgeht, ist noch offen. Übrigens, solltet ihr seine Solarkampagne unterstützen oder euch selbst ein Kraftwerk von Waldemar an den Balkon kleben wollen, den Link zur Crowdfunding-Kampagne haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und jetzt zurück zum Gespräch mit einem wirklichen Ausnahmeunternehmer. Ihr habt das auch mit Einhorn relativ erfolgreich gemacht, 2015 gegründet, du und dein Kompagnon, kannte kein Mensch, ein Unternehmen, das nachhaltige Kondome herstellt mit fairen Beziehungen zu den Produzenten in Malaysia, später noch Menstruationsprodukte. Niemand kannte euch. Wie habt ihr es geschafft, bekannt zu werden? Waren das auch deine durchaus spektakulären Auftritte oder was war eure Strategie, auch wenn du das Wort nicht magst, bekannt zu werden? Denn das seid ihr ja geworden mit heute rund 6 Millionen Umsatz und 20 Mitarbeitenden. Ist ja schon was.
Ja. Ich glaube, das war für mich auch genau dieser Sprung, traust du dich authentisch zu sein oder nicht? Und ich habe genau diesen Moment vor Augen, dass Philipp mir zum Start so ein Einhornkostüm geschenkt hat und gesagt hat, hier, zieh das mal an. Und ich habe mich erst total gewehrt, dass ich gesagt habe, so, nee, ey, meine Reputation in der Startup-Welt, wenn ich jetzt so ein blödes Kostüm anziehe, das geht nicht. Und ich habe mich da länger mit beschäftigt, bis ich dann gemerkt habe, so, nee, du hast keine Investoren. Also uns war ganz wichtig, irgendwie ohne klassische Investoren das Business zu starten, weil ich eben die Downsides von Investoren extrem zu spüren bekommen habe, die Jahre davor. Und ich gesagt so, hey, du kannst doch jetzt mal was ausprobieren. Das ist das erste Startup, wo du ohne Investoren eigentlich reingehst jetzt in den letzten Jahren. Du kannst total du sein. Du musst dich nicht verstellen. Das heißt, die einzige Frage, die du stellen musst, hast du Lust drauf? Ist es irgendwie, ist da eine Spielfreude dabei? Hast du da irgendwie Lust, das zu machen? Und dann habe ich gesagt so, ja, ich bin eigentlich lustig. Ich habe schon immer gerne vor der Kamera gestanden. Ich war schon als kleines Kind, habe ich gerne irgendwie Filme gedreht oder habe irgendwas moderiert und Quatsch gemacht und meine Mutter zum Lachen gebracht. Ich dachte so, ja, yeah, that's me. Ich würde mein erwachsenes Ich, das Angst hat irgendwie vor Beurteilung und möglichst seriös sein muss und kompetent, der sagt nein, aber der interessiert mich jetzt mal nicht, weil der hat mich auch nicht weitergebracht in den letzten Jahren. Sondern was sagt eigentlich dein Junge in dir? Und er hat gesagt, let's do it, come on. Was soll passieren? Ich habe schon 7 Startups gegen die Wand gefahren, jetzt ein 8. mehr oder weniger, auch egal. Da kannst du wenigstens mal authentisch vor die Hunde gehen. Und das erste Mal, dass ich wirklich authentisch war, war auch tatsächlich der erste wirkliche unternehmerische Erfolg. Das kann zusammenhängen, muss nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich mehr Spaß dabei. Es ist gemerkt, okay, ja, das ist cool, immer mehr von mir zeigen zu können. Ich habe einfach gemerkt, welche krasse Maske oder Panzer oder Kostüm ich immer im Business-Kontext hatte. Ich musste ständig irgendwie so tun, als wäre ich mega schlau, wüsste das, habe versucht, immer meine Sprache zu regulieren. Natürlich auch so ein Migrantending, dass man versucht, immer möglichst intellektuell zu wirken. Und dann habe ich gesagt, nee, also meine Startups sind so viel Arbeit, dann will ich wenigstens ich selbst sein können. Und dann nenne ich mein fucking Buch an fucking The Economy. Der Verlag dachte mir so, what? Ich so, ja, das wird so heißen. Sonst, ich mach's sonst nicht, wenn es nicht an fucking The Economy ist. Das ist so. Und ich merke, dass das bei Menschen ankommt. Manche finden das scheiße und wie unseriös und so. Whatever, ist mein Leben. Ja, ich habe zum Glück, ich bin nicht abhängig von InvestorInnen, die mich diktieren können. Ich glaube, viel mehr GründerInnen würden das tun, aber können nicht, weil sie sonst einen drauf bekommen. Aber habe ich nicht. Und zum Glück, und da ist natürlich viel Glück auch involviert, wenn Unternehmen erfolgreich werden, haben wir es geschafft, wirtschaftlich unabhängig zu sein. Und dafür noch bekannt zu werden für den Quatsch, den wir da machen. Und jetzt werde ich für diesen Quatsch bezahlt. Das ist unglaublich. Das ist fantastisch.
Bei Einhorn wie auch bei Zweihorn habt ihr ja Produkte, die durchaus erklärungsbedürftig sind. Also keine Ahnung, Lieferkettenbusiness Südostasien, wo wird Kautschuk hergestellt, wie wird hergestellt, was verdient die ArbeiterIn auf der Plantage und so weiter und so fort. Das sind ja alles nicht Themen, die man auf einer Party, mit denen man auf einer Party mit einem Drink in der Hand Leute begeistern kann. Trotzdem muss man sie irgendwie rüberbringen. Und das ist ja das Problem, was viele nachhaltigere Marken haben. Wie berührt und begeistert man Menschen für nachhaltigere Lösungen so, dass sie weder einschlafen noch genervt sind, noch das Gefühl haben, die Welt geht gleich unter. Hast du da Hacks, hast du Learnings für uns, wie man das schaffen kann? Denn ihr habt es ja hingekriegt.
Also ich glaube, ich kann, wie gesagt, nur für mich sprechen. Für mich ist immer spannend, selber mich selbst zu begeistern, weil dann passiert was. Wenn ich etwas verstehe, wenn ich mich selbst begeistere für etwas, dann sende ich was aus. Und das kannst du auf einer spirituellen Ebene, energetischen Ebene, welcher Ebene auch immer, aber da passiert was. Und als ich sozusagen damit angefangen habe, für mich war das total wichtig, dass Fair Sustainability, wie wir es nennen, Wortneuschöpfung aus Fairness und Sustainability, dass die eine wesentliche Rolle steht, ein Grundpfeiler ist in unserer Firmengründung und Firmenphilosophie. Und ich bin dann wirklich nach Malaysia gereist. Ich habe dort gelebt. Ich habe bei Klaus, unserem Produzenten, zu Hause abgehangen. Ich habe in der Kondomfabrik gepennt. Ich war auf den Kautschukplantagen. Nachts bin ich dorthin gegangen mit denen und habe um 3 Uhr morgens mit Lampe und alles voller Moskitos mit denen Kautschuk gezapft, um das zu verstehen, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Menschen eigentlich in dieser Kette hängen. Und das ist in deinem Körper drin. Und wenn ich dann rausgehe, natürlich will keiner was über Sustainability hören, alle so, oh, aber das ist auch, weil viele das gar nicht fühlen. Es ist etwas Rationales. Ja, wir müssen Sustainability machen. Aber warst du schon mal auf der Plantage, wenn du ein Produkt machst, was im globalen Süden, hast du Zugang zu der, weißt du, wer in der Kette ist? Und die meisten wissen das nicht. Und das ist einfach was anderes. Und das haben wir versucht, immer rüberzubringen. Wir haben versucht, auch sagen, immer Menschen vor Ort zu haben von Einhorn. Also alle, die für Fair Sustainability zuständig waren, haben auch eine gewisse Zeit dann in Malaysia verbracht. Jetzt haben wir in Thailand Kooperationsprojekte für Agriculture, um die Menschen kennenzulernen. Und dann sprichst du anders. Und das gibt nicht die meisten Klicks. Also klar, wenn du auf Insta guckst und so weiter, was performt, das performt in der Regel gar nicht. Aber die Begeisterung, die eine ganze Firma auflädt dafür, auch alle anderen in anderen Bereichen, nicht nur die in der Fair Sustainability sind, die hat so eine ganz tiefe, ursprüngliche Glaubwürdigkeit. Etwas, das wir Menschen begegnen, dann merken wir, meint die es ernst oder nicht? Alle sprechen über Sustainability, aber ich habe inzwischen so einen Riecher dafür, wenn ich mit jemandem spreche, ob die es ernst meinen oder nicht. Und du kannst natürlich mit viel Kohle und viel Werbebudget irgendwie die Leute irgendwo hintreiben, aber funktioniert das auch nicht mehr, weil alle das machen. Die Preise sind extrem hoch, alle betteln darüber, aber Glaubwürdigkeit, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich weiß, was in meiner Wertschöpfungskette passiert und ich versuche dort keinen Schaden anzurichten. Das macht was mit den Menschen und ich spüre das sofort, wenn Menschen mir über ihr Business sprechen und tatsächlich es ernst meinen, da passiert mit mir was. Also auf, keine Ahnung, auf zellularer Ebene oder whatever merke ich so, wow, ich habe Bock, ich glaube denen, ich will das irgendwie supporten. Aber wie gesagt, wenn du schnell reich werden willst, ist das nicht der Weg.
Das heißt, man muss erstmal die Menschen in der eigenen Company aufladen mit dem Thema, ihnen die Chance geben zu begreifen, was machen wir eigentlich, warum machen wir das, warum ist das besser? Und das hat dann quasi eine automatische Strahlwirkung mehr oder weniger. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und das funktioniert eben meistens nicht, weil das musst du ja zuallererst, musst du das ja selbst glauben und gesehen haben und spüren. Und wenn es einfach nur sozusagen irgendeine Managementstrategie ist, die vielleicht sogar ganz woanders begründet ist, also für viele ist das Sustainability einfach nur ein weiterer Treiber und sagen, oh, somit können wir unsere Umsätze steigern oder wir verlieren zumindest keine Marktanteile, wenn wir jetzt nicht auch Sustainability machen. Das ist ja kein Fühlen. Das ist ja nicht irgendwie, das ist ja nicht Ankommen. Und wenn du dann zu deinen Mitarbeitern gehst, so, jetzt wollen wir grüner sein, Sustainability, das glaubt ja kein Mensch. Das ist ein Schauspiel, das aufgeführt wird in ganz vielen Unternehmen. Und deswegen kommt es auch nicht wirklich an. Und ich glaube, die Unternehmen, die es wirklich ernst meinen, da passiert was. Also, und das kommt von top down. Wenn so ein Patagonia-Gründer sagt so, hey, ab jetzt alle Profits, nur noch in unserem Planeten, das macht was mit dir. Weil der hat das nämlich, der sagt das nicht nur, der hat das schriftlich verfestigt. Also deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Verantwortungseigentum und Firmen, aus denen du keine Gewinne ziehen kannst. Das ist für mich einfach glaubwürdiger. Und dann, da kann man auch loslegen. Und ich glaube, da lassen sich auch viel mehr Unternehmen oder vor allem Mitarbeitende überzeugen und bleiben auch da. Also ich glaube, man muss sich auch mal die Fluktuationsraten bei Unternehmen anschauen. Das ist immer ein ganz spannender Indikator dafür, wie glaubhaft bestimmte Ziele verfolgt werden.
Ihr habt dann euer Neugründung Einhorn 2019 in Verantwortungseigentum überführt, das heißt in eine Firma verwandelt, die sich selbst gehört. Was bedeutet das genau und warum ist das so wichtig?
Genau, für mich war immer komisch, dass man mit einem Unternehmen so handeln kann wie mit einem Kartoffelsack. Da hängen ja ganz viele Leben dran, da sind Zulieferer, da sind Mitarbeitende und das bedeutet ihr Leben. Und dann irgendwann mal, wenn der Startup-Gründer oder ein anderer Unternehmer in seine Midlife-Crisis kommt, kann er das einfach vertickern wie ein Kartoffelsack und sich seinen Ferrari kaufen. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Man hat eine gewisse Verantwortung, die darüber hinausgeht. Und zudem haben die Investoren, die das dann aufgekauft haben, für einen viel zu hohen Preis, die müssen den ja wieder reinbekommen. Das heißt, die verändern massiv das Eigentliche und die Menschen, die eigentlich das ganze Projekt groß gemacht haben. Ist ja nicht nur der Gründer und Unternehmer, sondern es hängen ja ganz viele Menschen daran. Aber vom Erfolg profitieren tun meistens nur eine ganz kleine Gruppe. Das sind die Investoren und die Gründer. Und da haben wir gesagt, das macht für uns, für unseren Kontext überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wir wollen, dass das Unternehmen nicht verkäuflich ist. Wir wollen keine Gewinne aus dem Unternehmen ziehen, sondern wir wollen gemeinsam entscheiden, was mit den Gewinnen passiert. Und auch nur die Menschen im Unternehmen sollen über das Unternehmen entscheiden. Und nicht externe Investoren, Banken und so weiter. Und leider gibt es da noch keine neue Rechtsform dafür. Wir kämpfen für eine neue Rechtsform. Sie ist eigentlich auch schon im Koalitionsvertrag, eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Aber sie gibt es so nicht. Und deswegen mussten wir diese Krücke erstmal nehmen, indem wir 99% unseres Unternehmens an die Stiftung Verantwortungseigentum übergeben. Aber sozusagen die Stimmrechte zu 99% noch bei uns im Unternehmen liegen. Das finden wir super. Und wir sind auch nicht alleine. Also das Modell ist angelehnt an das, was zum Beispiel auch Bosch und Zeiss gemacht haben mit dem Stiftungskonstrukt. Und nur ist das für viele Startups oder kleinere Unternehmen einfach viel zu kostspielig und viel zu kompliziert. Und deswegen setzen wir uns für eine neue Rechtsform ein. Und bis dahin sind wir eben ein Unternehmen in Verantwortungseigentum.
Was hat das denn wirklich jetzt mal ganz ehrlich und nackig machen bei euch im Unternehmen verändert, ganz in Kürze? Also hat das die gewünschten Veränderungen hervorgebracht und wenn ja, welche?
Na, erstmal siehst du die Veränderung nicht sofort, weil für die meisten Mitarbeitenden ist es ja ein total theoretisches Konstrukt. Sehr selten hinterfragt man ja, wem gehört jetzt eigentlich die Firma. Man merkt das nur, wenn die Firma dann verkauft wird, was dann passiert. Und dann merkt man sehr wohl, dass es eine Rolle spielt, wem das Unternehmen gehört. Konkret allerdings, nach ein paar Jahren merkt man einfach, dass ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein in dem Unternehmen herrscht, weil sie wissen, hey, ich spreche jetzt mit Waldemar, aber Waldemar sozusagen hat jetzt nicht die Befugnis über alles, sondern ich bin zum gewissen Teil Mitunternehmerin in diesem Unternehmen. Und das war für mich zumindest ein Punkt, wo ich gesehen habe, das habe ich noch nie zuvor erlebt in einem Startup, dass Mitarbeitende so viel Verantwortung übernehmen in einem Unternehmen, weil es ihnen auch zum Teil eben auch selbst gehört. Und es gibt noch viele weitere Facetten, die werden auch wissenschaftlich erforscht. Also es ist ja ein relativ neues Konzept jetzt in dieser Form. Aber ich bin großer Fan, auch wenn es natürlich noch viele viele Sachen gibt, die optimieren müssen bei diesem Konzept.
Mit genau dieser Begeisterung sind du und drei MitgründerInnen, glaube ich, bei Einhorn ein Stück weit ausgestiegen und habt gesagt, wir machen jetzt die Einhorn Energy und wollen die bei Kongkraftwerk Energiewende auf den Weg bringen. Ihr habt dafür 350.000 Euro Kredit aufgenommen. Wie häufig wachst du derzeit nachts schweißgebadet auf und denkst, Was für eine Scheiße.
Zum Glück weniger. Aber es gab durchaus solche Nächte in den letzten Wochen. Und konnte aber für mich mehr einordnen, weil uns ging es darum, sozusagen das Thema bekannter zu machen. Wir wollten viel mehr Leute zum Thema Balkonkraftwerke und was das bedeutet hinführen. Und das tun wir gerade. Also allein das Video wurde über 200.000 Mal gesehen. Auf all unseren Kanälen wird darüber gesprochen. Wir sind in Kontakt mit ganz vielen Menschen, die sagen, ich will das machen, aber mein Vermieter sagt nein. Oder ich habe keine Außensteckdose und ich habe keine Zeit, mich in das Thema einzuarbeiten. Könnt ihr mir mal was geben? Und daran sind wir gerade. Und deswegen merken wir so, hey, wir bewegen da ganz schön was gerade. Also wir sind ein Teil, der auf die Energiewende von unten jetzt gerade ganz massiv einzahlt. Und das ist total losgelöst, ob wir davon das Ziel 2,5 Millionen in einem Monat schaffen oder nicht. Gleichzeitig ist natürlich so, dass ich auch sage, boah, ich bin ein großer Fan von Ikigai. Kennst das Konzept bestimmt.
Und erzähl mal kurz, die vier Prinzipien.
Genau, also es ist ein japanisches Konzept, Lebenskonzept, was ich total feiere und das ist im Grunde bringt vier Säulen zusammen. Und das eine ist sozusagen, mach, was du wirklich liebst, mach, was die Welt braucht, mach, was du gut kannst und mach etwas, wofür du auch bezahlt wirst. Und viele von uns machen ja irgendwas, weil sie es gut können, aber dann passt es auf anderer Ebene nicht. Sie können es gut und werden bezahlt, aber es braucht die Welt halt nicht. Ganz viele Bullshit-Jobs, gerade im Marketingbereich, darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Gerade in dieser Branche gibt es ganz viele Bullshit-Jobs und das ist ganz selten, wenn diese vier zusammenkommen und das ist, wonach ich strebe. Und bei diesen Balkonkraftwerken ist das eben auch der Fall. Ich sage so, hey, ich liebe es, Menschen zu begeistern und zu inspirieren für eine gemeinsame Handlung. Ich kann das, glaube ich, auch ganz gut. Das braucht die Welt. Also wir stehen in der Klimakrise, wir brauchen das. Und ob ich dafür bezahlt werde, das sehen wir gerade im Crowdfunding. Und auch wenn es gerade nicht so gut aussieht, ist es das natürlich, wonach man strebt und sagt, okay, irgendwie muss das auch finanziert werden. Und das ist kompliziert, also da will ich auch gar nicht irgendwie drum herum reden. Es wäre natürlich viel einfacher, fettes Funding aufzunehmen und diesen kompletten Exit-Track zu gehen. Da würde ich wahrscheinlich selbst mit meinem verhunzten Lebenslauf trotzdem noch ein ganz gutes Funding zusammenkriegen. Aber darum geht es mir nicht. Also das ist, ich weiß um die negativen Folgen von Investoren und deswegen habe ich einen anderen Weg gewählt. Aber es ist offen. Und wie es so ist im Leben, wir können nicht alles planen und alle, die mir erzählen, sie hatten ganz genauen Plan vom Leben, da gucke ich immer, da weiß ich nicht so ganz, ob das immer so ist.
Dieser Podcast kommt raus, wenn eure Kampagne noch läuft. Da sind jetzt also deine Chance, Elevator Pitches bist du ja wahrscheinlich gewohnt bis zum Abwinken, deine Chance, mir und den HörerInnen zu erklären in 30 Sekunden, warum soll ich mir so ein Ding über den Balkon hängen?
Also ich habe meine Zeit bei Höhle der Löwen erinnert. Da waren wir mit Philipp nämlich auch, glaube ich, zweite Staffel. Ist so lustig. Ja, ich glaube, wenn ihr auch eine Frustration spürt in der Klimakrise und sagt, hey, ich weiß gar nicht, was ich tun soll und ich fühle mich so klein, dann gibt es eben eine Möglichkeit, und da spreche ich über Weltraumtechnologie, die uns allen zur Verfügung steht, eben ein Balkonkraftwerk über deinen Balkon zu hängen und die Steckdose einfach reinzustecken und schon bist du dabei und du sparst bis zu 15% deiner Stromrechnung. Das Ding amortisiert sich nach 5 bis 6 Jahren, dann hast du immer noch weitere 10 bis 15 Jahre, in dem du es kostenlos erntest und wenn du umziehst, nimmst du das Ding einfach mit und stöpselst es wieder ein. Also ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich es nicht sehen würde, dass es sowas gibt, wo du Geld sparst und Teil der Energiewende bist. Und wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wenn wir 3 Millionen sind, können wir ein Kohlekraftwerk ersetzen. Also da erzähl doch einer mal, dass wir nicht wirksam werden können in der Energiewende.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.